Fangen wir wieder mit deinem Gebet an. Ne?
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ich habe mir überlegt, worüber es noch gut ist zu sprechen in der Katechese-Reihe. Und eine Erfahrung mache ich immer stärker, dass man vor allem über die sogenannten Basics reden muss. Es hat wenig Sinn, wir haben vorher gerade darüber geplaudert, irgendwelche hohen, hohen theologischen Spielereien zu betreiben. Viel wichtiger ist es, sich über die ganz grundsätzlichen Dinge einmal Gedanken zu machen, die unseren Glauben ausmachen. Und da habe ich mich erinnert an einen Vortrag, den ich einmal von einem Priester gehört habe, den er vor Jugendlichen gehalten hat. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne mit euch etwas ausprobieren. Das waren so Gymnasiasten. Wer von euch kennt die fünf Säulen des Islam? Also, die haben es gleich aufgezählt, Glaubensbekenntnis, täglich fünfmal beten, Almosen geben, Ramadan, Mekka nach Mekka pilgern, zack. Kennt ihr die fünf Kirchengebote? Na, lauter katholische Jugendliche. Schweigen im Walde. Ja. Sehr interessant gewesen, weil man irgendwie oft sich über die anderen Dinge viel mehr informiert. Gerade unser Religionsunterricht ist sehr davon geprägt, dass man über die Religion, Weltreligionen alles lernt, über die eigene Religion dann oft viel zu wenig weiß. Weil man einfach, ich denke, das wissen eh schon alle. Kein Mensch weiß es. Ich möchte jetzt hier nicht den Test machen, wer alle fünf Kirchengebote kennt. Die Sonntagsmesse besuchen. Die Jahresbeichte ablegen, einmal im Jahr beichten gehen. Zu Ostern die Heilige Kommunion empfangen. Die Fasttage halten, also am Freitag ein Fastenopfer bringen. Und am Aschermittwoch und Karfreitag auf Fleisch verzichten und noch einmal sich sättigen. Und die materielle Unterstützung der Kirche ist ein Kirchengebot. Wir zahlen fleißig Kirchensteuer, aber natürlich gilt das weltweit, was es auch nicht gibt, wo man sagt, eigentlich ist jeder Katholik verpflichtet, auch etwas beizutragen. Wir sind gezwungenermaßen sehr brav auf dem Gebiet. Der Islam, glaube ich, hat deswegen so einen großen Erfolg, weil es sehr leicht fassbar ist. Nicht? Diese fünf Dinge kann ich machen. Wenn die erledigt sind, bin ich ein guter Moslem. Ich bete fünfmal am Tag, ich faste im Ramadan, ich habe das Glaubensbekenntnis abgelegt und so weiter. Das kann man sozusagen äußerlich feststellen. Das Christentum funktioniert so natürlich nicht. Wir können nie sagen, ich habe alles getan. Ja, ich habe genug geglaubt, ich habe stark genug gehofft und lieben tue ich sowieso genug. Wie jemand, der so etwas behauptet, der macht sich lächerlich. Das heißt, wir werden als Christen nie irgendwie ans Ende kommen, wir werden nie irgendwie eine Hackerliste abgearbeitet haben und dann ist die Sache erledigt. Es wird unser ganzes Leben lang ein Bemühen sein, ein sich ausstrecken. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum. Aber trotzdem glaube ich, dass es ganz gut wäre, sich einmal über die grundsätzlichen Dinge des Christentums Gedanken zu machen, die eben unseren christlichen Alltag ausmachen. So bin ich auf diesen Titel gekommen, die Säulen des Christentums. Die Dinge also, unter denen, die man einfach braucht, um als Christ leben zu können. Und da geht es heute um das Gebet. Also auch wir Christen sind natürlich berufen, regelmäßig zu beten. Es ist nicht so genau schematisch vorgeschrieben wie im Islam. Aber bei uns gibt es auch manche Dinge, die man vielleicht über das Gebet wissen kann, die einem helfen, richtig zu beten. Und das beginnt einmal mit der Frage, was das überhaupt ist, Gebet. Was bedeutet Gebet überhaupt? Wir werden christliches Gebet nie verstehen können, wenn wir nicht den in den Mittelpunkt des ganzen Bemühens den lieben Gott stellen. Bei seiner ersten Ansprache vor den Kardinälen, noch in der Sixtinischen Kapelle, hat der jetzige Papst Franziskus einen Satz geprägt, der mir immer wieder in den Sinn kommt: Wer betet, ohne Gott anzubeten, betet zum Teufel. Das ist ein unglaublich starker Satz. Aber das zeigt eines ganz Wesentliches, etwas ganz Wesentliches für uns, dass wir, wenn wir vom Gebet sprechen, den lieben Gott nicht irgendwie außen vor lassen können. Ohne den lieben Gott hat das Gebet überhaupt keine Richtung und geht womöglich in die entgegengesetzte Richtung sogar. Das wollte der Papst damit sagen. Also es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie zur Ruhe kommen oder sonst etwas, sondern beim Gebet geht es um die Kommunikation mit Gott. Warum das wichtig ist, das sieht man ja schon, wenn man schaut, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Menschen, die nicht miteinander reden, die haben üblicherweise ein Problem miteinander. Ja? Das sind Dinge, wo man sagen muss, da muss was passieren. Es gibt verschiedene Arten, miteinander zu kommunizieren. Nicht? Ob das die Sprache ist, es gibt das, was man Körpersprache nennt, durch Gesten, man kann sich ausdrücken, weiß ich was, durch Kunst, durch Malen und so, das ist alles Kommunikation. Aber sie muss stattfinden. Und das zwischen Menschen ist uns das ganz eindeutig klar, wenn uns bewusst wird, dass unser Glaube jetzt nicht nur ein prinzipielles Gedankengebäude ist, sondern vor allem unsere Beziehung zu Gott es ausmacht, dass wir gläubig sind, dann ist es völlig klar, dass wir das Gebet brauchen, wenn Gebet diese Kommunikation mit Gott ist. Es bedeutet sozusagen, dass wir, wenn wir beten, in die Welt Gottes sogar eintreten, dass wir uns diese Einladung annehmen, die Gott uns gibt, dass wir mit ihm in Kontakt sein können. Das ist ja eigentlich gar nichts Selbstverständliches. Auch wenn es so alt ist wie die Menschheit selbst, es gibt die ältesten Ausgrabungen, die man nur machen kann. Sobald man menschlicher Kultur begegnet, ist das immer auch etwas Religiöses gewesen. Die Menschen haben immer schon sich ausgestreckt nach dem Göttlichen. Sie haben immer schon dieses Bedürfnis in sich gehabt, diese Sehnsucht. Diese Sehnsucht kommt schon von Gott. Die ist sozusagen grundgelegt in der Schöpfung. Weil wir von Gott geschaffen sind, ist der Mensch sozusagen, hat er diese in sich Ruhe wohnende Ausrichtung auf Gott. Deswegen hat man eigentlich von sich aus ein Bedürfnis zu beten, wenn das nicht verschüttet wird durch immer mehr Dinge. Man merkt das besonders deutlich, zum Beispiel bei kleinen Kindern. Ich sage das meinen Taufeltern immer. Sie müssen ihren Kindern nicht beten beibringen, die können das schon. Sie müssen ihnen nur die Gelegenheit dazu bieten. Wenn man einem kleinen Kind sagt, wir reden jetzt mit dem lieben Gott, ja, gerne, sowieso. Unglaublich schön, mit Kindern zu beten, da merkt man, wie das im Menschen drinnen ist. Aber es ist immer schon ein Geschenk, das der liebe Gott uns gemacht hat. Ja? Wenn man sagt, ich bete als mein eigenes Werk, nur das, was ich mir jetzt daraus mache, das ist es, was es ausmacht, greift man wieder zu kurz. Gebet ist immer schon eine Initiative Gottes in uns. Gott hat es in uns hineingelegt. Besonders klar muss uns das als Christen muss uns das sein, dass wir, wenn wir Christen sind, weil unser Gebet vor allem auch bedeutet, dass Jesus in uns betet. Und wenn man sich dessen bewusst ist, was es heißt, dass der Sohn Gottes in uns betet, dann und darüber nachdenkt, was da eigentlich geschieht, der Sohn spricht mit dem Vater im Heiligen Geist, das ist Gebet, merkt man plötzlich, das ist ja nicht etwas, wo ich da bin und irgendwo weit entfernt gibt es ein göttliches Wesen, mit dem ich vielleicht in Kontakt treten könnte, sondern wenn Jesus in mir mit dem Vater kommuniziert im Heiligen Geist, ist das ein innergöttliches Geschehen. In Gott findet das statt. Das heißt, zu beten heißt, am Leben Gottes selbst teilzunehmen. Man sieht also, wie unglaublich heilig Beten ist. Wenn man sich zu Hause vom Schlafengehen nochmal die Zeit nimmt fürs Gebet, man nimmt teil am Leben des dreifaltigen Gottes. Ja, also das ist etwas Unglaubliches eigentlich. Und das ist auch ganz schön und wichtig, dass wir eine große Ehrfurcht haben vor dem Gebet. Dass wir nicht sagen, ja, das erledige ich jetzt noch oder muss ich halt oder macht mir gerade Spaß oder sonst etwas. Sondern, dass das Gebet wirklich etwas ist, was ich als großes Geschenk annehme, das mir gemacht wird. Wozu soll man überhaupt beten? Immer wieder denkt man sich, ja, der liebe Gott hat das ja nicht notwendig, dass ich bete. Muss ja nicht sein. Und der liebe Gott ist nicht kleinlich, dass er jetzt verlangt, dass ich mit ihm spreche. Also dieser Gedanke ist schon deswegen absurd, wenn man bedenkt, was ich vorher gesagt habe, dass das Gebet ja auch die ein Zeichen für die Beziehung ist, die ich mit Gott habe. Ja, wie viel Gespräch hat meine Ehefrau notwendig, wie viel Gespräch hat mein Ehemann notwendig, nur das Notwendigste, muss sein, das ist kleinlich und so weiter. Ja, da geht es eben um mehr. Das ist eben das, was man sich bewusst werden sollte, dass Gebet die Beziehung aufbaut. Wenn ich zwischen zwei Menschen eine Kommunikation stattfindet, dann sind zwei Dinge notwendig. Ich muss die Information weitergeben, ich erzähle etwas, was der andere noch nicht weiß. Aber dadurch, dass ich das tue, das wissen wir aus dem Alltag, vertieft sich die Beziehung, die ich zu einem Menschen habe. Ja, mit jemandem einen Abend beisammen gesessen zu sein, mit ihm diskutiert zu haben, sich ausgetauscht zu haben, das ist mehr als nur die Informationen ausgetauscht zu haben. Da ist menschliche, womöglich Freundschaft gewachsen dadurch. Oder man hat den anderen besser kennengelernt. Man hat sich ausgetauscht, man hat etwas preisgegeben von sich. Ja. Wenn man sich jetzt noch dessen bewusst ist, dass Kommunikation diese beiden Wesensmerkmale hat, ist das erste Wesensmerkmal, nämlich das Weitergeben der Information, in Bezug auf Gott ja nicht notwendig. Ich werde dem lieben Gott nicht erzählen können, was er vorher nicht schon weiß. Ja. Ich bin krank und bitte darum, gesund zu werden. Das weiß der liebe Gott schon, dass ich das will. Ja. Ich weiß es vielleicht viel besser als ich selber, was ich brauche und alles. Nicht? Das heißt, deswegen müsste ich nicht beten. Aber der zweite Aspekt ist wichtig, nämlich, dass meine Beziehung zu Gott enger wird dadurch. Und natürlich kann es dann sein, dass es gerade deswegen notwendig ist, dass ich Gott gebeten habe, zum Beispiel um etwas, was er dann erhört hat, wo ich also gemerkt habe, das ist nicht ohne Wirkung geblieben. Gott hat mein Gebet gehört und hat darauf reagiert. Und dadurch wächst meine Beziehung zu ihm, vertieft sich diese Beziehung. Deswegen gibt es kein christliches Leben ohne Gebet. Das Zweite, was uns das einfach sehr deutlich zeigt, ist Jesus Christus selbst. Gott ist ja Mensch geworden, um uns als Mensch das vorzuleben, worauf es ankommt als Mensch. Und wenn man die Evangelien liest, dann entdeckt man viele Stellen, wo Christus betet. Da könnte man sich auch denken, warum muss Christus beten? Er ist der Sohn Gottes. Ja? Er ist ja ganz verbunden mit dem Vater. Das ist ja, er muss sich ja da nicht jetzt immer nur neu drum bemühen. Aber Jesus hat wirklich auch ganz als Mensch gelebt und deswegen hat Jesus das Gebet gebraucht. Das merkt man, wenn im Evangelium beschrieben wird, dass Jesus sich beispielsweise in der Früh extra aufmacht in die Einsamkeit. Die anderen suchen ihn dann oft. Wo ist Jesus? Und dann finden sie ihn irgendwo in der Einsamkeit, wo er gebetet hat. Das heißt, man merkt, er muss richtig kämpfen um die Zeit und um die Stille, die es braucht, um gut beten zu können. Das ist nicht einfach so leicht gewesen. Jesus hat das Gebet gebraucht, weil er als Mensch uns nicht nur ein Vorbild geben wollte, sondern als Mensch eben auch gelebt hat. Allein das sollte uns schon Zeichen genug sein, dass es christliches Leben ohne Gebet nicht geben kann, wenn Jesus selber betet. Also wie können wir jetzt beten? Was für Arten des Gebetes gibt es? Die klassische Unterteilung ist, es gibt das Lobgebet, das Dankgebet, und das Bittgebet. Interessant ist, wenn man sich selbst beobachtet, wie man betet, kann man sich einmal überlegen, wie viel Platz und in welcher Reihenfolge, wie viel Platz die einzelnen Arten des Gebetes einnehmen und in welcher Reihenfolge sie vorkommen. Also das Übliche ist ja oft, wenn man ehrlich ist, wenn man Zeit hat zum Beten, dann sagt, so lieber Gott, jetzt habe ich Zeit zum Beten, also folgendes, 1, 2, 3, 4, das sind meine Anliegen, zack, zack, zack. Ja, das hätte ich alles gerne und schon geht das wie ein Maschinengewehr los. Wunderbar, soll auch ruhig sein. Ja, Christus selbst fordert uns auf, dass wir bitten sollen in den Dingen, vertrauensvoll bitten sollen, alles das. Aber eigentlich sollte das Gebet immer mit dem Lobgebet beginnen. Was ist Lobgebet? Lobgebet ist sozusagen zweckfrei. Das Lob des anderen hat einzig und allein den Grund, weil man ihn lieb hat. Weil man ihn verherrlichen will. Am besten kann man wieder das Gebet, das Lobgebet zu Gott vergleichen mit einer menschlichen Beziehung. Es entspricht der Art und Weise, wie vielleicht zwei Verliebte miteinander sprechen. Die säuseln sich oft dümmliche, teilweise absurde Dinge ins Ohr, verfolgen keinen Zweck damit, geben keine großartige Information weiter. Und das ist unglaublich wichtig und wahnsinnig schön, dass man einfach sagt, dass ein Mann seiner Frau sagt, dass sie die schönste und tollste Frau auf der ganzen Welt ist und wie sehr er sie liebt und er ist so wahnsinnig froh, dass er sie gefunden hat oder umgekehrt. Ja, ja, muss er ja nicht sagen, ist ja was Neues, ist man eh verheiratet oder sonst was. Aber es ist so wahnsinnig wichtig, das wird jeder bestätigen können, weil es Ausdruck der Liebe ist und auch hier eben die Beziehung vertieft wird. Es ist einfach auch wichtig, wir brauchen das und das ist eine Gott zur Ehre, dass wir ihm einfach sagen, wie großartig er ist. Gott ist nicht darauf angewiesen, auf unser Lobgebet. Ja. Aber für uns ist es schön. Und natürlich ist es etwas Schönes, wenn wir unsere Liebe zu Gott auch dadurch ausdrücken. Deswegen kann man ruhig auch sich selbst einmal beobachten, aus welcher Motivation heraus man betet. Es ist eine unglaublich schöne und vollkommene Motivation, wenn man sagt, ich bete einfach nur Gott zur Ehre, weil er es verdient. Im Moment habe ich überhaupt keine Lust dazu. Und es ist mir kalt und eigentlich habe ich keine Zeit und ich bin müde. Und hungrig bin ich auch. Aber ich möchte jetzt beten, weil eigentlich Gott, der liebe Gott verdient das. Ja. Wahnsinnig schön eigentlich, auf diese Weise zu beten. Ja. Wo man selbst nicht auf sich selber schaut, sondern um Gott zu verherrlichen, ihn zu loben. Zweite Wesensmerkmal des Gebetes ist das Dankgebet. Und wieder, wenn man das übersetzt auf eine menschliche Beziehung, wird einem sofort klar, wie wichtig ist das, dass man sich beieinander bedankt. Dass man dem anderen zeigt, ich habe wahrgenommen, was du mir geschenkt hast. Das ist mir nicht selbstverständlich. Und ich freue mich darüber. Und durch das Dank bekommt das Geschenk auch eine ganz besondere Würde. Das ist sozusagen wie die Annahme des Geschenkes. Christus selbst fordert uns im Evangelium auf, bringt alle eure Bitten mit Dank vor Gott. Und dankt Gott für alles. Ich habe das, glaube ich, schon einmal erzählt, aber die Geschichte beeindruckt mich so wahnsinnig. Bitte mir zu verzeihen, wenn es jemand schon kennt. Es gibt ein unglaublich schönes Buch von der Corrie ten Boom, einer holländischen Christin, sie waren Protestanten, die im Zweiten Weltkrieg, sie waren Niederländer, während der Besatzung durch die Deutschen, haben sie Juden bei sich versteckt in Haarlem. Eine unglaublich beeindruckende christliche Familie. Das beschreibt sie alles in dem Buch, wie sie gelebt haben als Christen und so weiter. Und sie wurden verraten und sind dann selbst auch ins Konzentrationslager gekommen. Sie mit ihrer Schwester, sie waren beide unverheiratet. Und die ältere Schwester, die dann später gestorben ist im Konzentrationslager, die Jüngere hat sie überlebt, hat dann dieses Buch geschrieben, kommen in die Baracke hinein und die ältere Schwester sagt, wir wissen, dass wir Gott für alles danken sollen. Also wir bedanken uns jetzt bei ihm für alles. Sagt, naja, gut. Zuerst bedanken wir uns dafür, dass wir hier ein Dach über den Kopf haben. Also gut, sie beten ein Dankgebet, dass sie ein Dach über den Kopf haben. Weiß man ja, wie das alles ausgeschaut hat. Jetzt bedanken wir uns, dass wir hier eine Stelle zum Schlafen haben. Man weiß, wie das ausschaut, dass sie da eingepfercht waren. Es war furchtbar alles. Also gut, dafür haben sie bedankt. Wir bedanken uns beim Herrn, dass sie etwas zu essen haben. Es war ja alles grässlich, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Aber sie macht da mit, also sie beten ein Dankgebet für all die Dinge. Und dann sagt die ältere Schwester, und jetzt bedanken wir uns für die Wanzen, die es hier gibt. Und da hat die jüngere Schwester gesagt, Schluss, aus, jetzt reicht's. Das ist übertrieben. Warum soll ich mich beim lieben Gott für etwas derartig Widerliches bedanken? Nicht? Wanzen müssen grässlich sein, das tut weh und da und also machen das Leben zur Hölle. Sie sagt, du weißt ja nicht, was der liebe Gott plant, wir sollen uns für alles bedanken. Und sie hat sich überzeugen lassen von der Schwester, die sich für die Wanzen bedankt. Und dann beschreibt sie weiter, dass natürlich das Konzentrationslagerleben furchtbar war, wie man es kennt. Aber das Wertvollste in der Baracke waren die Wanzen. Denn dadurch, dass sie verwanzt waren, ist die Wachmannschaft niemals hineingekommen. Die wollten sie nicht anstecken, also das ist nicht, dass es auf sie überspringt. Und innerhalb der Baracke haben sie wegen der Wanzen die größte Freiheit gehabt. Konnten frei sprechen, haben Gebetskreise gehalten und so weiter. Sie haben sich schon vorher dafür bedankt, weil sie gedacht haben, der liebe Gott wird etwas damit bezwecken. Ja. Also vielleicht schafft man das sogar im persönlichen Gebet auch einmal, sich für Dinge zu bedanken, unter denen man eigentlich leidet. Weil man daran glauben kann, dass der liebe Gott auch Großes damit bewirken kann. Man sieht selber noch nicht. Aber dass man dazu, ja, dass man ihm vertraut, dass der liebe Gott sogar auf krummen Zeilen gerade schreiben kann und dass das einem etwas bringen kann. Ja. Und schließlich das Bittgebet, das ist uns, glaube ich, am naheliegendsten. Und wir sollen um Dinge bitten. Und zwar um konkrete Dinge. Ja. Da gibt es viele, viele, viele Geschichten. Sie könnten selber Ihre schöne Geschichte erzählen von Ihrem Sohn, der darum gebeten hat, dass das Flugzeug größer wird. Ich glaube, den kennen schon alle die Geschichte. Also, darf ich Sie erzählen, Ihre Geschichte?
Das.
Bitte.
Und haben wir mit Weiße Bürokrat uns angemeldet, dann haben wir gesagt, nein, es sind schon zu viele Leute, das geht nicht mehr. Und Stefan vom Kindergarten, das war der Jüngste abgeholt damals, hat sich dann gesagt, Stefan, das geht nicht. Und so weiter halt. Und hat sich durch den Vater wiedergeblieben und gesagt, lieber Gott, bitte den das Flugzeug aus. Nur auf mit Feuer. Und wir denken, ich bin das Flugzeug aus. Und wir sind nach Hause gekommen, da hat das Telefon geläutet und was weiß ich noch, und gesagt, weil eben noch mehr Leute waren, sie haben ein größeres Flugzeug.
Ja. Ich sage, man kann von Kindern beten lernen. So funktioniert das. Wir dürfen dem lieben Gott schon etwas zutrauen. Ja. Deswegen ist es schön, um konkrete Dinge auch zu bitten. Es gibt jetzt auch verschiedene Formen des Gebetes. Viele tun sich schwer damit, aber es ist natürlich etwas besonders Schönes, wenn man mit eigenen Worten betet. Ja. Dass man mit dem lieben Gott einfach spricht, wie man mit seinem Freund eben spricht, mit dem Vater spricht. Ich habe das immer wieder erlebt und war sehr erstaunt darüber, wenn man mit Menschen über das Gebet spricht und ihnen das sagt, dass sie sagen, ich kann ihnen nicht einfach so jetzt etwas sagen. Ich kann nicht einfach sagen, lieber Gott, bitte. Da sagt, oh ja, genau das. Und für viele, die schon oft Jahrzehnte christlichen Lebens hinter sich haben, war das ein neuer Gedanke, dass man einfach so beten kann. Aber natürlich kann man das. Soll man ja auch.
Ich wurde jetzt dann zum Stefan und gesagt, es geht nicht so, aber jetzt betet man nicht. Oder so, warum?
Richtig, ja. Das ist recht hat er. Aber es kann durchaus sein, dass es oft auch Zeiten gibt, wo einem das sehr schwer fällt. Es gibt Zeiten der Trockenheit, wo man sich sehr schwer tut zu beten. Dann kann es eine große Hilfe sein, aber nicht nur dann, wenn man auch vorgeformte Gebete hat und wenn man so einen gewissen Gebetsschatz hat, über den man verfügt. Vorgeformte Gebete darf man nicht einfach so beiseite schieben und sagen, ah, da leiert man irgendwas runter, was man sich selber gar nicht ausgedacht hat. Christus selbst hat die Psalmen gebetet. Das waren vorgeformte Gebete. Er hat uns das Vaterunser beigebracht, ein vorgeformtes Gebet. Es gibt unglaublich schöne Gebete von Heiligen, die wir uns zu eigen machen können. Was passiert, wenn ich ein vorgeformtes Gebet bete? Ich lasse mich sozusagen von jemandem, der in der Heiligkeit schon womöglich viel weiter ist als ich, viel tiefere Erfahrungen im Gebet gemacht hat, viel größere Erkenntnisse schon gewonnen hat, auf eine höhere Stufe heben. Und wenn ich jetzt ein Gebet des heiligen Augustinus bete, dann bete ich ein Gebet, auf das ich selbst gar nicht noch beten hätte können. Aber gerade das bringt mich weiter. Deswegen ist es sehr schön, wenn man einfach Gebete von Heiligen und von großen Christen sich selbst zu eigen macht. Womöglich auswendig kann. Ja. Wir leben leider ein bisschen in einer Zeit, in der das Auswendiglernen ein bisschen abhanden kommt. Das ist eigentlich ein großer Verlust. Man sollte viele Gebete auch auswendig können. Also das ist etwas sehr Wertvolles, wenn ich vorgeformte Gebete mir zu eigen mache und sie verwende. Schließlich gibt es das, was man das Herzensgebet nennt, nämlich, dass ich auch beten kann, einfach ohne was zu sagen, ja? Ohne Ziel und Zweck, sondern einfach nur das Beisammensein mit dem Herrn genieße. Es gibt die schöne Geschichte vom Pfarrer von Aas, der einen einfachen Bauern beobachtet hat, der den ganzen Tag ihm in der Kirche verbracht hat. Und er hat sich gedacht, was wird der jetzt beten da den ganzen Tag? Und hat ihn das einmal gefragt, sagt, was sind eigentlich Ihre Gebete jetzt hier? Und hat die schöne Antwort bekommen, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Genug. Ja. So können wir auch bei Gott sein. Gebet ist nicht immer eine Leistungsschau, dass man irgendwas jetzt unterbringen muss. Einfach beim Herrn sein. Ja. Ohne was zu sagen. Wieder stellen wir uns das verliebte Paar auf der Parkbank vor. Die müssen auch nicht immer miteinander reden. Aber es passiert etwas Wesentliches, wenn sie beisammen sind. In der Ostkirche gibt es die sogenannte Tradition des immerwährenden Gebets, das eigentlich eine Einübung in dieses Herzensgebet sein soll, aber auch mit einer Technik, die offensichtlich auch funktionieren kann. Nämlich, dass man sich angewöhnt, ständig ein Gebet zu wiederholen. Herr, erbarme dich meiner, Herr, erbarme dich meiner. Ja. und das sozusagen im Hintergrund laufen lässt. Also selbst wenn ich ein Gespräch führe, bete ich im Hintergrund den Herrn an und bitte ihn um sein Erbarmen. Ja. Auf diese Weise sozusagen mir der Gegenwart Gottes ständig bewusst werde. Das ist eigentlich eine Übung, um dieses Herzensgebet zu lernen. Ja, also da sieht man, wie das gemeint ist, aber ob man das so schafft. Es ist eine ostkirchliche Praxis, dort gibt es das in der dortigen Mystik, aber der Vollständigkeit soll es auch erwähnt sein. Jesus selbst spricht ja sehr ausführlich über das Gebet, zeigt durch sein eigenes Beispiel, wie wichtig das Gebet ist. Und einmal eines Tages ist etwas passiert, was eigentlich sehr interessant ist, dass nämlich seine Jünger ihn gebeten haben, Herr, lehre uns beten. Wenn man sich das bedenkt, muss man sich bewusst sein, das waren ja fromme Juden, die konnten beten. Ja, im jüdischen Glauben hat es damals das Morgengebet und das Abendgebet und Gebete vorgeformt gegeben, hat gewusst, wie das geht. Ja, das war jetzt nicht so, das war ein fixer Ablauf. Die Psalmen und so weiter, das haben die alle gekonnt. Aber sie haben gemerkt, wenn Jesus betet, ist das irgendwie anders. Bitte bring uns das bei. Und daraufhin hat Jesus ihnen das Vaterunser beigebracht. Das ist unser großes Gebet, auch ein vorgeformtes Gebet, das uns sehr wertvoll ist. Gleichzeitig aber ist das Vaterunser auch so etwas wie eine Betriebsanleitung fürs Beten. Also all die Dinge, die ich eh schon gesagt habe, kann man dort finden. Wenn Jesus uns beibringt zu sagen, Vaterunser, ist dadurch schon klar, dass es um eine Beziehung geht. Ich bete nicht zum göttlichen Wesen an sich, sondern zu meinem Vater. Das ist etwas völlig anderes. Ja. Jemand, der das göttliche Prinzip im Kosmos anbetet, sagt nicht Vater. Ja. Ein Vater ist etwas anderes. Wir beten ein Du an. Ja. Vater unser. Durch diese Beziehung, die ich zu Gott habe, weil er unser aller Vater ist, entsteht auch eine Beziehung zu denen neben mir, wenn man den gemeinsamen Vater hat. Im Himmel, das, was ich vorher gesagt habe, wer betet, betet nicht Gott an, der weit entfernt ist, sondern wird eigentlich hineingenommen in das himmlische Leben, in das Leben Gottes selbst. Deswegen beten wir Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Kann man sich einmal überlegen, ob man im eigenen persönlichen Gebet auch so beginnt, auch wenn man mit anderen Worten betet, dass der erste Bitte, die man an Gott richtet, ist, dass er verherrlicht wird, das heißt ja, geheiligt werde der Name, dass Gott verherrlicht wird, dass ihm die Ehre zukommt, die ihm gebührt. Das ist die erste Bitte, die Jesus uns beibringt. Also eben genau diese Motivation zu haben, ich bete, um Gott zu ehren. Das ist etwas unglaublich Schönes. Dein Wille geschehe. Geheiligt werde der Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Christus bringt uns bei, dass das unser Wunsch sein soll, dass sein Reich kommt. Dass wirklich ich darum bete, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Dass das Evangelium gelebt wird. Dass Gott unter den Menschen bekannt wird. Das ist mein Wunsch, das beseelt mich, darum soll ich beten. Ja. Dein Wille geschehe. Mir hat einmal jemand gesagt, der eigentlich recht fromm war, also weiß ich, dass er fromm war, sagt, ja, das lasse ich jetzt immer aus. Und da war ich schockiert, wie kann man so etwas sagen? Und dann eigentlich beim zweiten Nachdenken sehr beeindruckt. Weil ich mir dann eigentlich sofort gedacht habe, also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal das Vaterunser so bewusst gebetet habe, dass ich Sätze, die mir irgendwie aufgestoßen sind, und, das tue ich mir schwer. Na, da betet man sein Vater unser und geht schon nicht. Eigentlich unglaublich reflektiert gebetet. Nachher, glaube ich, bin mir sehr sicher, dass dieser Mensch das dann wieder eingefügt hat. Aber, dass man sich bewusst ist, dass das wirklich was bedeutet. Ja, jetzt, dein Wille soll geschehen. Das, was du willst, soll jetzt sein. Ja, dass man das wirklich will. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Der heilige Maximilian Kolbe, ich glaube auch allen bekannt, der große heilige polnische Priester, der sein Leben im KZ auch Auschwitz für jemanden anderen gegeben hat und in Hungerbunker gegangen ist, vorher schon einmal ein großer Missionar war, der wurde einmal gefragt, wie er Heiligkeit definiert. Das ist sehr ganz einfach. Da war eine Tafel, auf die hat er geschrieben, ein großes W, in den Buchstaben, groß W, ist gleich klein W. Das heißt, der Wille Gottes ist gleich wie mein Wille. Klar nicht, dass das liebe Gott sich nicht nach mir richtet, sondern dass ich meinen Willen dem Willen Gottes wirklich angleiche. Dass ich wirklich das will, was der liebe Gott will. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. bringt uns Jesus bei zu beten. Warum ist es im Himmel eigentlich so schön? Weil dort der Wille Gottes geschieht. Weil dort alles so ist, wie es der liebe Gott will. Wenn ich das schaffe, hier auf der Erde, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem persönlichen Leben, auf meinem Arbeitsplatz zu machen, dass es so ist, wie es der liebe Gott will, wie es seinen Geboten entspricht, dann wird der Himmel auch hier schon beginnen. Ja. Das ist, macht den Himmel aus, dass der Wille Gottes geschieht. Darum sollte ich beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt habe ich gesehen, wie viele Bitten schon war, die zur Verherrlichung Gottes sind, dass sein Reich kommt. Und jetzt erst, sozusagen, bete ich darum, dass auch ich mein tägliches Brot, um mein tägliches Brot. Mit dem täglichen Brot ist natürlich die konkrete Bitte um meine alltäglichen Bedürfnisse gemeint. Ja, mit dem täglichen Brot ist alles gemeint, dass ich einen Arbeitsplatz finde, dass das Auto wieder funktioniert, wo die Zündung kaputt ist und dass weiß ich was, die Reise, die ich unternehme, gut klappen wird und so weiter. Meine ganz alltäglichen Wünsche. Ich soll, das ist nicht irgendwie jetzt, wo mein Gebet sozusagen auf eine zu niedrige Ebene gezogen wird. Ich soll um diese Dinge bitten. Das ist ganz wichtig, dass ich konkrete Bitten an den Herrn habe, auch um zu merken, dass er sie konkreter hört. Und das ist ein Zeichen auch des Vertrauens. Wenn ich es nicht schaffe, den lieben Gott um konkrete Dinge zu bitten, dann kommt das sehr oft auch daher, weil ich sage, naja, was mache ich dann, wenn er sie nicht erhört? Das wäre schon peinlich. Ja, dieser Unglaube behindert dann oft mein Gebet. Ich darf mir erwarten, dass der liebe Gott meine Bitten hört, und deswegen sollte ich das auch sagen. Jesus bringt uns das bei. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus selbst nimmt dann, wie er das Vaterunser beendet hat, nochmal darauf Bezug. Ihr müsst denen vergeben, die euch, gegen euch schuldig geworden sind. Es ist eigentlich eine Voraussetzung fürs Gebet. Deswegen beginnt ja auch die Messe mit dem Bußakt. Ich muss versöhnt sein, um mit Gott in Verbindung treten zu können. Ich kann nicht, indem ich noch anderen Menschen Böses wünsche oder sonst etwas, kann ich nicht beten. Ich muss versöhnt sein. Ja. Deswegen kommt das im Gebet vor. Und wie uns Jesus das beibringt, diese Bitte zu formulieren, ist ja unglaublich tiefsinnig. Ja. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wenn ich sage, der Herr Meier ist der größte Trottel auf der ganzen Welt, und ich mag ihn nicht und ich hoffe, dass er bald am Beulenpest elendiglich zugrunde geht. Und jetzt bitte, Herr, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Genau so bitte. So unversöhnt, wie ich mit dem Herrn Meier bin. Genau so bitte behandle mich jetzt auch. Das heißt, wenn ich unversöhnt bin, bitte ich den Herrn mit dieser Bitte, dass er mir das zukommen lässt, was ich anderen wünsche. Vergib mir meine Schuld, genauso wie ich sie den anderen vergib. Und wenn ich barmherzig bin und jemandem verzeihe und sage, okay, also ich sehe darüber hinweg und so weiter, dann sage ich so bitte, lieber Gott, vergib mir auch mir. Der liebe Gott wird sowieso immer barmherziger sein, als wir schaffen. Aber diese Bitte hat es in sich, ja, die Jesus uns dabei bringt. Und führe uns nicht in Versuchung, sollen wir beten. Das wird oft geglättet. Und sagt, na, das muss man dann sagen, führe uns in der Versuchung. Das steht aber nicht im Evangelium. Da steht, führe uns nicht in Versuchung. Ja, wie soll der liebe Gott uns in Versuchung führen wollen? Der liebe Gott wird sich ja nicht Fallen für uns ausdenken. Ist auch völlig richtig, das tut er natürlich nicht. Worum es hier geht, und da sieht man wieder, dass das Gebet für uns notwendig ist, um uns zu prägen, ist, dass Jesus uns eine Haltung beibringen will durch dieses Gebet, nämlich, dass ich nicht Gott gegenübertrete und sage, ich kann alles, ich bin der Beste, ich bin so ein starker Mensch, mich kann eh nichts aus der Fassung bringen. Ja? Und sei froh, lieber Gott, dass du mich hast, dass du so jemanden wie mich auf deine Seite ziehen konntest. Das ist die beste Voraussetzung, um wenn das nicht schon selbst eine Sünde ist, in kürzester Zeit die furchtbarsten Sünden zu begehen. Christus bringt uns bei, den Herrn zu bitten, bitte führ uns nicht in Versuchung. Lass nicht zu, dass da Dinge auf mich zukommen, die viel stärker sind als ich, dass ich in meiner Schwachheit falle. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Haltung, in der wir beten müssen, dass wir demütig sind. Das ist das Wort dafür. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Böse soll keine Macht über uns gewinnen, weder innerlich noch äußerlich. Weder, dass uns Böses geschieht, noch das, was noch schlimmer ist, wir uns für das Böse entscheiden. Erlöse uns von dem Bösen heißt aber nicht nur das Böse an sich. Wir dürfen schon auch sehen, Jesus hält ja nicht hinterm Berg damit, dass es den Bösen als Person auch gibt, den Teufel. Und wir dürfen Gott wirklich auch Schutz vor ihm bitten. Ja. Das sollen wir ruhig tun. Das, was dann oft noch angehängt wird, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, kommt in der Heiligen Schrift ja nicht vor, wird aber in der protestantischen Tradition sehr viel und gern verwendet. Aus diesem Grund hat es dann die katholische Kirche auch übernommen, aus ökumenischen Gründen sozusagen. Ist nicht Teil des biblischen Vaterunsers, deswegen kann man es beten oder auch nicht. Es ist gedacht so wie ein Rahmen, so wie ich ein schönes Bild habe und dann noch, damit das Bild zur Geltung kommt, sozusagen noch einen Rahmen oder ein Podest, auf das ich eine schöne Statue stelle oder so. Insofern hat es eine Berechtigung, hat eine sehr alte Tradition, aber gehört zum biblischen Vaterunser nicht mehr dazu. Also, das war jetzt nur ein Schnelldurchlauf, was das Vaterunser betrifft, das könnte man lang sich betrachten und wird noch immer wieder neue Dinge entdecken können. Dann gibt es noch eine Form des Gebetes, die unglaublich viel bewirkt in einem selbst und auch für andere, nämlich das, was man Anbetung nennt. Was ist das? Anbetung an sich bedeutet, dass ich Gott so anbete, dass ich mich selbst ihm ganz übergebe. Konkret. Dass ich also nicht nur sage, Herr, ich möchte jetzt begegnen und ich sage dir meine Wünsche und dann höre ich, was du mir zu sagen hast und so. Sondern Anbetung bedeutet, dass ich sage, lieber Gott, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich bin jetzt hier und ich schenke mich dir. Das ist ein Akt der Anbetung. Also auch in den konkreten Dingen. Was ich machen soll, wie ich mein Leben führe. Ich will, dass das alles ganz dir gehört. Das nennt man Anbetung. Wenn man von der eucharistischen Anbetung spricht, ist das eine besondere Form, dass man vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten betet. Und das ist natürlich genau diese Anbetung, in die man hineinfinden will. Denn was tut Christus in seinem ganzen Leben, in seinem ganzen Sein? Er will nichts anderes, als sich dem Vater hinzuschenken. Alles, was Christus tut, ist ein Geschenk an den Vater. Ja? Und wenn ich jetzt eucharistische Anbetung halte, wenn ich das Allerheiligste vor Augen habe in der Monstranz und ich bin bei ihm, dann sage ich Jesus, bitte nimm mich mit in diese Haltung. Nimm mich mit in deine Hingabe, in deine Liebe zum Vater, das will ich auch machen. Bei dieser stillen Anbetung kann man vieles wirklich sehr Schönes erleben. Das muss man vielleicht ein bisschen üben. Ich habe das oft erlebt auf so Jugendwallfahrten, wo viele Leute waren, wo wir dann eine Stunde Anbetung gemacht haben. Da war ich oft dann derjenige, der sozusagen das eingeführt hat. Das waren Leute, die noch nicht ans Gebet gewöhnt waren, die oft gar nicht so viel gebetet haben. Und vielleicht sollte man eine Stunde stille Anbetung machen. Und ich denke, das ist eine Überforderung. Und da habe ich eigentlich immer gesagt, und das ist eigentlich sehr grundsätzlich, kann man jederzeit jedem raten, es geht darum, einmal die Zeit zu nützen, um still zu werden. Dass man sagt, ich bin jetzt nicht gehetzt, ich muss jetzt nicht irgendwie schnell etwas erledigen, sondern ich kann mir jetzt so lange Zeit lassen, wie ich will, um ruhig zu werden, um ruhig zu atmen, um den Kopf frei zu bekommen, um mein Herz frei zu bekommen und dann beginnt das Gebet überhaupt erst. Und das ist ganz schön, wenn man in einer Haltung des Gebetes beginnt und sagt, so, jetzt bin ich da, Jesus ist da, ich schaue jetzt nicht, es dauert noch eine Stunde, oder noch 50 Minuten, jetzt noch 45 Minuten, sondern ja, die nächsten 400 Jahre bin ich da. Es ist jetzt alles egal, ich bin einfach bei Jesus. Deswegen habe ich den Jugendlichen dann immer geraten, bitte, das war sehr beeindruckend, kann mich gut erinnern. Einmal, da waren 170 Leute auf dem Reise zum Weltjugendtag nach Madrid, haben wir in einer Kirche eine Stunde Anbetung gemacht, die ganze Kirche voller Jugendlichen. Sagt, ich gebe euch den Ratschlag, nehmt die Armbanduhr runter, damit man eben nicht nachschauen kann. Und alle sofort ganz brav eingedeckt. Und plötzlich beugt sich einer über die Brüstung, da war so eine Brüstung, warum sie da noch weggesessen. Da ist eine Uhr gehangen, die hat er gleich weggenommen. Also das war sehr beeindruckend, wurden alle Uhren entfernt. Aber es hat mich sehr gefreut, weil ich gemerkt habe, wie ernst sie das nehmen. Und das ist für uns, wenn wir einmal eine Anbetungsstunde halten, auch ganz wichtig, dass wir sagen, so, die Zeit spielt jetzt keine Rolle. Ja, kann man vielleicht wirklich machen, dass die Uhr wegsteckt oder so. Um dann etwas zu erleben, was man vielleicht gar nicht so schnell erlebt, nämlich, dass man nicht damit beginnt, zu sagen, so, und jetzt bin ich ruhig geworden, jetzt kann ich mit dem lieben Gott sprechen, kann ich ihm alles sagen, was mir im Herzen liegt, mein Lobgebet, mein Dankgebet, mein Bittgebet, sondern dass man einmal das nicht macht und sagt, so, jetzt ist der liebe Gott dran. Jetzt schaue ich einmal, ob er mir etwas sagen will. Das ist nämlich auch Gebet. Und das ist oft erschreckend, dass der liebe Gott das dann wirklich tut. Und da sagt er mir Dinge, die will ich eigentlich jetzt gar nicht so hören. Ja? Und das ist so konkret, wie ich eigentlich auch nicht wissen wollte, weil das ist dann womöglich anstrengend. Der liebe Gott hat vielleicht seit Jahren darauf gewartet, endlich, dass ich einmal in diese Stille hineingehe. Dass ich endlich einmal ihm zuhöre. Ja? Und er nützt die Chance dann. Ja? Also so eine Anbetungsstunde kann viel bewirken, kann alles verändern oft. Und dass man vielleicht erst dann beginnt, nachdem man zugehört hat, selbst zu sprechen. Natürlich kann ich dem lieben Gott immer meine Anliegen sagen. Ja? Also es ist nicht so, dass er sagt, so jetzt bete ich, aber diesmal darf ich ihm nichts sagen. Natürlich immer. Ja? Dankgebet, mein Bittgebet, Lobgebet. Aber das einmal umzudrehen, zuerst einmal zuzuhören, das funktioniert nämlich wirklich. Es gibt eine Form des Gebetes, die noch unglaublich schön ist, aber auch die muss man ein bisschen üben und lernen. Das nennt man das betrachtende Gebet. Also auch da geht es eigentlich darum, dass ich die Gebetsrichtung umkehre. Dass also nicht ich dem lieben Gott etwas sage, sondern höre, was er mir zu sagen hat. Und das geht sehr gut mit einem Hilfsmittel. Sozusagen ein Medium, das man verwendet. Das kann sein ein Bild, ein Text, eine Szene aus dem Leben Jesu, auch eine Glaubenswahrheit einfach. Dass ich mir irgendetwas hernehme und wie es der Name schon sagt, eben genau anschaue, betrachte. Und plötzlich merke ich, wie lebendig das alles wird. Also ein Beispiel, ich könnte eine Betrachtung über das Kreuz machen. Ja? Und jetzt nehme ich mir Zeit, auch da gilt es, still zu werden, äußerlich und innerlich, mich in die Gegenwart Gottes zu versetzen. Also auch wenn ich nicht in der Kirche bin, kann ich das ja machen, wenn ich zu Hause bete, kann ich mir bewusst sein, jetzt ist Jesus wirklich bei mir, er wohnt in meinem Herzen. Ja, oder wenn ich in den Wald gehe, kann ich mir eine Betrachtung machen und sage, der liebe Gott hat das alles erschaffen. Ja, er hat mich so lieb, dass er für mich diese Schönheit erschaffen hat. Er ist jetzt da auch bei mir. Ja, und so weiter. Also einfach, dass man sich in die Gegenwart Gottes versetzt. In der Kirche ist natürlich leicht, wenn ich sage, Jesus ist wirklich da, ich sehe das rote Licht, Jesus im Tabernakel gegenwärtig. Also sich in die Gegenwart Gottes versetzen, ist der zweite Schritt nach dem Stillwerden, um dann eine Betrachtung zu machen. Und wenn ich jetzt auf das Kreuz schaue, um bei dem Beispiel zu bleiben, brauche ich nur hinschauen, was sehe ich da alles? Da hängt mein Gott am Kreuz. Aha. Das ist mein Gott, das ist der Mächtigste, der Allmächtige, aber er ist gar nicht allmächtig, er hängt ganz oben, er ist angenagelt. Die Leute haben sich auch lustig gemacht über ihn. Was bedeutet das jetzt? Ja, vielleicht ist die größte Macht gar nicht, wenn ich jetzt ich was für wundervoll bringe, vielleicht ist die größte Macht Jesu die Liebe, die dazu notwendig ist, um sich das antun zu lassen und dabei nicht zu verbittern. Vielleicht erkenne ich ganz neu, wie sehr Jesus mich liebt, dass er für mich das getan hat. Ja? Wenn er die liebt, ihm das antun, vielleicht erkennt man, dass ich da einen Beitrag dazu geleistet habe, weil ich ja auch oft Nein zu ihm gesagt habe. Entsteht ein Schmerz in mir, das kann unglaublich aufwühlend sein, so eine Betrachtung. Ja? Dann höre ich, was Jesus sagt, mich dürstet. Das ist das Wort, das die Mutter Teresa von Kalkutta so ihr ganzes Leben lang begleitet hat, dass sie neben jedes Kreuz das hinschreiben hat lassen, I thirst. Jesus bittet mich etwas. Er ist durstig und bittet mich jetzt, da ich vor dem Kreuz bin, dass ich etwas für ihn tue. Mein Gott will etwas von mir. Ja, für die Mutter Teresa hat es bedeutet, für die Ärmsten der Armen alles zu machen. Er dürstet, Jesus dürstet. Er verlangt nach meiner Liebe. Ja, oder die anderen Worte Jesu am Kreuz. Ich kann schauen, die Hände, die Füße Jesu. Was hat Jesus Gutes getan mit seinen Händen? Jetzt kann er nichts mehr tun, weil er angenagelt ist durch den Hass, durch die Brutalität, ja, durch die Sünde. Kann Jesus seine Hände nicht mehr bewegen, kann seine Füße nicht, kann nicht zu den Menschen gehen. Er ist angenagelt am Kreuz. Das sind Wunden, die tun ihm weh. Ja. Alles das, ich kann alles seine Wunden, ich kann mir die Dornenkrone betrachten. Ja. Mein König hat eine Krone, das gebührt ihm natürlich. Ja. Es geht die tollste Krone der Welt gebührt Jesus. Was für Edelsteine müssten da drin sein, aber nichts von dem. Eine Dornenkrone, vielleicht viel würdiger, weil diese Krone trägt aus Liebe zu mir. Wenn eine Krone, die Macht ausdrückt, würde Jesus viel weniger entsprechen. Also, ich könnte jetzt stundenlang noch weitermachen. Was heißt Jesus von Nazareth, König der Juden, das Schild, das oben steht. Also stundenlang bewege ich mich in dieser Welt und entdecke eine Sache nach der anderen. Ja? Und entdecke meinen Glauben. Wie spannend ist das? Ja? Das nennt man betrachtendes Gebet. Das kann, ja, also man muss oft sich so eine Deadline setzen, damit man das Kreuzesbetrachtung könnte Stunden dauern, Tage, Wochen. Man wird immer was Neues, er wird nie langweilig werden. ein Bild mit Ikonen und so weiter eignet sich sehr gut. Also hier hängt ein Franziskuskreuz, das ist ein Betrachtungsbild. Ja, da gibt es sehr gut, ich habe ein Buch drüber, wo jede einzelne Figur beschrieben wird, mit hat jede Sache eine ganz genaue Bedeutung für unser christliches Leben. Ja, da kann man eine Betrachtung darüber machen und so weiter. Man sieht also, wie schön das ist, wenn man eine Betrachtung macht, kann man sich ruhig vornehmen, sich immer wieder neue Punkte holen, diesmal eine Szene aus dem Leben Jesu oder ein anderes Bild, wo Jesus drauf ist, oder wie gesagt, es kann auch eine Glaubenswahrheit sein, ich mache eine Betrachtung über das Leid. Ja, was Leid, nur das Leid, was ist Leid? Ja, das ist ein echtes Gebet, wo Jesus zu mir zu sprechen, also wo ich der Zuhörende bin eigentlich. Eine ganz besondere und unglaublich schöne und sehr praktische Form des betrachtenden Gebetes ist der Rosenkranz. Auf den muss man lernen. Ich habe jetzt immer gesagt, man muss sich einen Ort suchen, wo man in der Stille ist, wo man da hineinkommt. Das muss man sich oft erobern. Ja. Wenn man Rosenkranz beten gelernt hat, ist das wie eine kleine Kapelle, die man in die Tasche stecken kann. Ich kann in der U-Bahn fahren oder im Zug nach Wien fahren. Ich würde jetzt gerne eine Betrachtung machen, da geht es nichts mit Kerze anzünden und jetzt in der Ruhe, ne? Daneben plaudert einer und da ist ein Lärm und weiß ich was und ich muss irgendwann aussteigen. Das funktioniert da nicht. Aber wenn ich Rosenkranz beten kann, ist es ganz, ganz leicht, ein Gesetz in Rosenkranz zu beten, ein Vater unser zu beten und zehn gegrüßet seist du Maria mit einem Geheimnis, Jesus, der für mich Blut geschwitzt hat. Und ich bin im tiefsten betrachtenden Gebet drinnen und dann steige ich aus, weil ich dann meine nächste Station wieder aussteigen muss. Das kann der Rosenkranz. Deswegen zahlt sich das wirklich aus, sich dieses Gebet anzueignen, weil er einem hilft, sehr schnell in dieses betrachtende Gebet hineinzukommen. Er hilft uns, Jesus kennenzulernen und ihn zu betrachten, und zwar auf eine besondere Art und Weise mit den Augen seiner Mutter Maria. Deswegen betet man ja immer ein Gegrüßt seist du Maria, wo das Geheimnis eingebaut ist. Wer kennt Jesus besser als seine Mutter? Wer schaut liebevoll auf ihn? Wer hat das mehr mitgetragen als die Mutter Gottes? Also den Rosenkranz zu beten, hilft einem, da hineinzufinden. Wahnsinnig spannend. Unglaublich schön. Aber wie gesagt, etwas, was man lernen muss und auch üben muss, damit man es kann. Das größte Gebet, das wir hier auf Erden beten können, und das heiligste Gebet, ist aber natürlich die Feier der Heiligen Messe. Die Feier der Heiligen Messe, der Eucharistie. Es gibt nichts Heiligeres auf dieser Welt als die Feier der Heiligen Messe. Das sollte uns bewusst sein. Da muss ich mich jetzt zusammenreißen, wenn ich jetzt beginne, über die Heilige Messe zu reden, dann würden wir noch ein paar Tage hier sitzen. Das ist auch eine eigene Katechese, oder die habe ich auch schon gehalten. Aber ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass einem das bewusst wird. Ja. Es gibt nichts Wichtigeres als und Schöneres und Größeres als die Heilige Messe. Wir dürfen da nicht nur immer auf die äußeren Formen schauen, dann werden wir nie zum Eigentlichen finden. Wir müssen uns bewusst sein, was hier geschieht. Ob in einer schönen Kirche, in einer schieren Kirche, mit einem sympathischen Priester, mit einem unsympathischen Priester, mit welcher Sprache, mit welcher Musik. Aber die Messe, das muss uns bewusst sein. Natürlich sollte die äußere Form auf das Wesen dessen, was da geschieht, hinweisen. Die Heilige Messe enthält das gesamte Heilsgeschehen. Alles, was Gott für uns tut, findet dort statt. Und wir können alles, was der liebe Gott uns schenken will, in der Heiligen Messe empfangen. Wenn ich die Heilige Kommunion würdig empfange, ja, also nicht sakrilegisch, weil ich irgendwie nicht im Stand der Gnade bin und mich eigentlich gar nicht darum kümmere, was da geschieht, sondern wenn ich gut vorbereitet die Heilige Kommunion empfange, bekomme ich alles geschenkt, was ich nur geschenkt bekommen kann, weil ich Jesus Christus geschenkt bekomme. Nämlich Jesus Christus verschenkt sich immer an mich, auch wenn ich unwürdig die Heilige Kommunion empfange, aber ich werde nichts aufnehmen können. Ich werde nicht annehmen können, weil ich Nein sage zu ihm. Selbst wenn ich in der Gnade bin und Ja sage, werde ich immer nur ein bisschen was aufnehmen können. Nämlich nicht, weil Jesus mir immer nur ein bisschen was schenkt, er schenkt immer alles, sich selbst, sondern weil mein Herz noch nicht so weit ist, weil ich immer noch so eng bin. Und deswegen kann man immer, immer wieder zur Heiligen Kommunion gehen, aber seien wir uns bewusst, es ist das Größte, was es gibt. Und Jesus schenkt immer alles. Ja, sein Beitrag ist immer vollkommen. Es ist die Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers Christi, wie es heißt, also dort, wo Jesus uns erlöst, uns der Welt alles schenkt, was sie braucht, was findet hier statt? Und er nimmt uns hinein in sein eigenes Leben, also in dieses Hinschenken an den Vater, und zwar wirklich als Ganze, seelisch, geistig, auch leiblich, deswegen ist die Kommunion auch ein leiblicher Vorgang, ja, als ganze Menschen. Und ich finde es eine ganz gute Gewissenserforschung, wenn man sich immer wieder fragt, wie feiere ich die Heilige Messe mit? Bemühe ich mich überhaupt darum, sie wirklich mitzufeiern, indem ich mal da bin? Bin ich rein äußerlich da oder auch innerlich? Versuche ich mich um Andacht, bin ich pünktlich da? Ja, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon einmal als Beispiel genannt, oder nicht das Beispiel, das muss man sich eigentlich jedes Mal überlegen. Wie würde ich dann teilnehmen, wenn ich zur Kreuzigung Jesu gegangen wäre? Naja, das jetzt wird schon noch eine Weile hängen, das, da kann ich ein bisschen später kommen. Den ersten Teil schwänze ich. Ja? Und dann bin ich dort und dann mokiere ich mich darüber, dass die Frau des hohen Priesters neue Schuhe hat. Weil die sind aber nicht nach der neuesten Mode. Und dann schaue ich ein bisschen mich um und ärgere mich über ein Kind, das da quengelt oder sonst etwas. Ja, ja, und aha, jetzt stirbt Jesus für mich und für mein Heil. Wie feiere ich die Heilige Messe mit? Ja, es wird, das Kreuzesopfer Jesu wird gegenwärtig. Es ist dieser Vorgang, ich bin dabei. Ja, also wenn man das vergleicht mit dem Anwesenheit unter dem Kreuz tatsächlich, ja, die aber stattfindet, dann wird mir klar, wie die richtige Mitfeier der Heiligen Messe stattfinden soll. Soweit zur Heiligen Messe, wie gesagt, da könnte ich jetzt noch stundenlang reden, aber das muss ich mir verbieten. Für das persönliche Gebet, um das es auch geht, wird der Ort des Gebetes eine sehr wesentliche Rolle spielen. Die äußeren Umstände sind wichtig. Es wäre wirklich falsch und wäre den Menschen nicht angemessen, wenn ich sage, ach, das ist ja alles nicht so wichtig, das Äußere. Wir brauchen das. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass die Kirche ein schöner Ort ist. Es hat so in den 60er, 70er Jahren in Frankreich und auch woanders dann Bemühungen gegeben, Kirchen müssen so sein wie der Arbeitsplatz der Menschen. Da waren irgendwo arme Arbeiter, die den ganzen Tag in der Fabrik geschuftet haben. Und am Sonntag sollten sie in eine Kirche gehen, die auch ausgeschaut hat wie eine Fabrik. Ja. Es gibt den alten Satz, dass die Kirchen der Salon der armen Leute ist. Ja, reiche Leute können sich leicht schön einrichten und so weiter. Aber das ist heute wahrscheinlich nicht mehr so das Thema, weil diese Armut, wie sie viele Jahre oder viele Jahrhunderte in Österreich und in der ganzen Welt gegeben hat, gibt es in der Form nicht mehr so breit. Aber ich glaube, wir brauchen das einfach als einen Ort, der dem entspricht, was wir hier machen. Das gilt aber ganz genauso für den Ort, wo wir zu Hause beten. Ja, früher hat es klassischerweise den Herrgottswinkel gegeben. Ob man das so macht oder woanders, es ist gut, einen Ort zu haben. Wenn dort ein Bild hängt oder ein Kreuz hängt, wenn es die Kerze gibt, die man anzündet, wenn man sein Abendgebet dort macht und so weiter, ein Betschemel vielleicht, also das kann man sich einrichten, aber es ist ganz wesentlich, dass man sich um diese äußeren Dinge ruhig kümmert, die haben Bedeutung, ich brauche diese Hilfen. Ja. Das ist nichts, was man einfach auf die Seite schieben sollte, glaube ich. Auch, dass dieser Ort Ruhe ermöglicht. Ja. Man wird nicht im Getriebe zwischendurch halt beten können, nicht? Weil sich alle wurdeln um einen herum und dann bete ich halt ein bisschen. Das funktioniert, weiß man ja selber. Jesus selber hat sich in die Stille zurückgezogen. Wenn der Sohn Gottes das braucht, werde ich es auch brauchen. Ja. Auch bei den Heiligen merkt man oft, die waren verliebt in schöne Landschaften und so weiter. Jesus selber, das hat eine Vorliebe gehabt für besondere Orte. Ja, das brauchen, das ist nichts Böses. Wir brauchen das. Und auf der gleichen Linie auch das Bemühen um die Gebetszeiten. Auch das ist nichts Kleinkariertes, dass man sagt, bitte, ich bete dann, wenn mir danach ist oder so. Es ist schön, wenn man sagt, ich nehme mir vor, gewisse Zeiten des Tages zu reservieren für den Herrn. Auch das kann man vergleichen mit einer Familie, die sagt, versuchen wir es, wir treffen uns um 19 Uhr zum Abendessen, dann sitzen wir alle um einen Tisch und das wird oft verbunden sein mit gewissen Opfern, dass ich woanders schneller wegfahren muss oder sonst was, aber wir brauchen das als Familie. Ja. Das tut uns gut, wenn wir es so einrichten, dass wir eine Ordnung haben für unser Gebet. Die Orden können uns vielleicht zeigen, wie das gehen kann. Ich meine, bei den Orden ist das sehr viel ausführlicher, aber in Wirklichkeit sind die Mönche vom Heiligen Kreuz auch nichts anderes als eine Gemeinschaft von Christen und die sagen, wir treffen uns um die und die Uhrzeit in der Früh, um gemeinsam zu beten. Und das trägt, ja, weil es eine gewisse Ordnung gibt. Und die kann man sich selber natürlich auch machen oder mit seiner Familie. Es gibt dann den schönen Satz, halte die Ordnung, da wird die Ordnung dich halten. Ja? Also wenn ich eine Angewohnheit habe, ich mache mein Morgengebet dann, zum Mittag dann oder am Abend bete ich dann und dort, und dann tue ich mir mal schwer mit dem Gebet, ja, wird es viel leichter sein, durchzuhalten, wenn ich diese Ordnung mir formal eingerichtet habe und nicht nach Lust und Laune gebetet habe nur.
Ja, aber wann kann
ich das so schwer einhalten? Ja, muss man sich halt überlegen. Man kann ja sagen, vorm Schlafen gehen oder so, wie auch immer. Aber das kontrolliert ja niemand, sondern es geht ja nur darum, dass man merkt, dass man das braucht, dass man irgendwie sich eine Ordnung einmal zurechtlegt. Ja. Da kann man auch selber ja wachsen dran und Erfahrungen machen und merken, aha, das justiere ich nach. Ja. Die Kirche selber, das offizielle Gebet der Kirche selber, ist ja ein Stundengebet, heißt doch so, wo es ein Morgengebet gibt, ein Tages- unter Tag ein Gebet, ein Abendgebet, ein Nachtgebet, ein Gebet, das man sozusagen untertags beten kann, wo Lesungen vorkommen, also kann man sich ein bisschen daran orientieren, ja. Aber wenn ich das Stundengebet der Kirche jetzt nicht mitbete, Priester sind dazu verpflichtet, kann ich trotzdem sagen, in der Früh bete ich halt nicht. Früh, Mittag, Abend könnte so eine Ordnung sein, die ich mir halt irgendwie einrichte. Etwas, was einfach ein erster Schritt sein kann und einfach besonders schön ist, dass ich mir angewöhne, den englischen Herrn zu beten. Ich frage jetzt nicht, wer das schon macht, dass er wirklich in der Früh, zum Mittag und am Abend den englischen Herrn betet. Nämlich dann, wenn die Kirchenglocken läuten. Auch das habe ich schon mal erzählt. Der englische Herrn ist auf eine sehr beeindruckende Weise entstanden, nämlich, dass man dieses Gebet betet und dass die Kirchenglocken läuten. Nämlich, dass der heilige Franz von Assisi in muslimische Länder gereist ist und nach Hause gekommen ist und gesehen hat, wie beeindruckend das war, mit welcher Treue die Muslime dort, wo sie stehen, am Boden sich niederknien, um zu beten, wenn der Muezzin ruft. Also ich habe das bis jetzt eigentlich nur so eindrucksvoll gesehen im Norden von Kamerun, der ist muslimisch, im afrikanischen Land Kamerun. Da hat der Muezzin gerufen, plötzlich auf der ganzen Straße haben plötzlich alle zu beten begonnen. Da habe ich gesagt, toll. Ja. Und der heilige Franz von Assisi ist dann zum Papst gekommen und gesagt, bitte, wir müssen das auch machen. In der Früh, zum Mittag und am Abend sollten wir uns daran erinnern, dass unser Gott Mensch geworden ist und da beten wir den Engel des Herrn, beziehungsweise das Regina Zöli in der Osterzeit. Wäre eine schöne Sache. Es ist ein kurzes Gebet, dauert 2 Minuten, wenn man es betet, und kann irrsinnig viel ändern. Ja, weil ich einfach begleitet werde von Gott, immer wieder zurückgeholt werde zu ihm. Wenn man die Angewohnheit hat, in der Früh, zum Mittag und am Abend zu beten, was ich jedem raten würde, kann man wirklich seinen Tag auch so einteilen, dass man das macht, was man die dreimalige Gewissenserforschung nennt. Nämlich, dass ich mich mit meinem Leben wirklich auf den Herrn ausrichte. Dass ich in der Früh beim Gebet mir bewusst werde, dass Gott mein Schöpfer ist. Ich wende mich sozusagen an Gott Vater. Alles habe ich von ihm bekommen, also von ihm nehme ich jetzt auch diesen Tag an. Und ihm zur Ehre möchte ich ihn leben. Da kann man zum Beispiel dann sagen, heute nehme ich mir vor, eine besondere Tugend zu leben. Ja, heute, lieber Gott, was soll ich heute für eine Tugend leben? Ist ganz interessant, dass dann oft, ohne dass man darüber nachdenkt, sehr automatisch eine kommt. Also bitte, heute geht es um die Geduld. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn das so ist, dann weiß ich schon, um Gottes Willen, heute wird die Geduld auf die Probe gestellt. Weil der liebe Gott einem sozusagen zeigt, dass da bitte sei halt besonders vorsichtig. Ja? Aber man merkt plötzlich, wie konkret das dann ist. Ja? Das ist wirklich spannend. Und dass man sozusagen mit diesem Tagesprogramm dann auch durch den Tag geht, vielleicht zum Mittag beim Gebet, das auch noch einmal sozusagen eine Zwischenbilanz zieht, aber vor allem auch Christus aus der Sonne der Gerechtigkeit, wie es so schön heißt, begegnet, dass einem bewusst wird, dass Gott Mensch geworden ist. Das ist ja auch der Inhalt des Engels Herrn, den man betet. Gott hat ein menschliches Leben geführt. Also alles, was ich jetzt mache, meinen Beruf, die Tätigkeiten, Begegnung mit anderen Menschen, das hat Gott getan, deswegen ist er Mensch geworden. Das ist nicht etwas, was ich sozusagen neben meinem religiösen Leben auch noch erledigen muss. Das ist mein religiöses Leben. Gott hat ein menschliches Leben geführt. Alles, was ich jetzt tue, kann ich zur Verherrlichung Gottes tun. Ja, das wird mir bewusst. Vielleicht zum Mittag kann ich mir das besonders vor Augen halten, um mir dann sozusagen am Abend den Heiligen Geist zu erlauben, mich wirklich zu erleuchten. Mich hineinzuleuchten und mir alles zu zeigen, vielleicht auch die Dinge, die ich nicht sehen wollte. So wie das Gleichnis von der verlorenen Drachme, was ja ein Gleichnis für den Heiligen Geist ist, wo in jedes Winkel des Hauses hineingeleuchtet wird, der ganze Schmutz wird auch entdeckt. Deswegen ruhig am Abend auch eine Gewissenserforschung machen. um sozusagen sein Leben auch dem Herrn wieder zurückzugeben. Mir hat einmal jemand sehr beeindruckend gesagt, eigentlich ist am Abend schlafen gehen auch immer eine Einübung ins Sterben. Weil das Einschlafen ist ja auch ein Loslassen. Viele Leute tun sich sehr schwer einzuschlafen am Abend, weil sie nicht loslassen können, weil die Sorgen sie nicht loslassen. Irgendwann muss ich einmal ganz loslassen, wenn ich sterbe. Ich kann das jeden Tag üben. Und natürlich, wenn ich einmal sterben will, möchte ich versöhnt sterben, möchte ich ganz in Frieden sterben. Das sollte ich jeden Abend versuchen, mit allen versöhnt zu sein, mit Gott im Frieden zu sein und Vergebung gebeten zu haben für den Sünden. Also das könnte eigentlich Inhalt des Abendgebetes sein. Wieder, man kann schauen, wie macht die Kirche das? Die Komplett ist das Gebet vorm Schlafengehen, beginnt mit dem Schuldbekenntnis und gegen Ende kommt dann das Nunc Dimittis, nun lässt du Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du deinen allen Völkern bereitet hast, nämlich wo der greise Simeon sagt, jetzt habe ich Jesus gesehen, jetzt kann ich sterben. Ja. Also in dieser Haltung kann man am Abend beten und dann in völliger Ruhe dem Herrn alles zurückgeben. Ja. Man wird gut schlafen können. Und das Schöne ist, wenn man wirklich es schafft, vor dem Schlafengehen als letzten Gedanken an den lieben Gott zu denken, wird man merken, wenn man aufwacht in der Früh, wird der erste Gedanke auch an den lieben Gott gerichtet sein. Das ist wirklich schön. Also das sollte man eigentlich machen, weil man beginnt dann den nächsten Tag schon wieder ganz anders. Als letzten Punkt habe ich mir noch vorgenommen, über die Wallfahrten zu reden, weil sie natürlich auch eine Form des Gebetes sind. Die sind jetzt wieder viel stärker in Mode gekommen, Gott sei Dank. Wallfahrten am Marizell, viele gehen am Jakobsweg oder sogar nach Jerusalem und so weiter. Sogar zu Fuß habe ich jetzt von jemandem gehört, der das gemacht hat. Christus selbst hat schon Wallfahrten gemacht. Jesus ist nach Jerusalem gewallfahrtet. Und in den letzten Jahrhunderten war das für die einfache Bevölkerung oft die einzige Möglichkeit, überhaupt herumzukommen. Das war eine Art des Urlaubs. Urlaub in unserem Sinn hat es nicht gegeben, aber Wallfahrten hat man gemacht. Teilweise wurde es sogar verhängt als Strafe. Es war eine gesetzliche Strafe, eine Wallfahrt machen zu müssen. Die Bücher, also im Wiener Dialekt gibt es den Ausdruck der Bücher, das ist auch so ein Krimineller, das kommt vom Pilger. Die Pilger, die unterwegs waren, waren nicht immer die Frömmsten, weil teilweise mussten sie das Strafe oder das Buße ableisten. Ja? Josef II. Hat dann die Wallfahrten verboten, so aus Überlegungen, das ist schadet sozusagen der Wirtschaft, weil wir sind doch Landstriche verödet, wenn viele Leute aufgebrochen sind zu Wallfahrten. Aber die eigentliche Idee dahinter ist wirklich dieses einmal wegkommen können. Ja? Jeder, der schon Wallfahrten gemacht hat, zu Fuß vor allem, wird erleben, wie schön das ist, dass man sich aufmacht und einfach das andere mal hinter sich lässt. Ja? Das wirkt, das funktioniert, ja? Und hilft einem, sich über die Welt zu erheben. Plötzlich merkt man, werden andere Dinge wichtig. Ja? Deswegen ist eine Wallfahrt zu unternehmen wirklich etwas sehr Fruchtbares. Man ist unterwegs, das ist immer ein Bild fürs Leben, dass man merkt, wie man mit Schwierigkeiten umgeht und so weiter. Also man kann sehr viel über sich selbst lernen und man wird, wenn man es wirklich als Wallfahrt macht, als Gebet, sehr viel lernen über sein Verhältnis zum lieben Gott, auch wie der liebe Gott einem hilft und so weiter. Also gerade auf Wallfahrten habe ich oft ganz tolle Sachen erlebt, wenn es Schwierigkeiten gibt und dann beten alle gemeinsam darum, dass das jetzt behoben wird und so weiter. Und dann geht es in Erfüllung, wo man plötzlich merkt, das ist unser Glaube, der ist lebendig, ja? Weil man so ganz sich enthoben hat sozusagen dem Alltag und mit dem lieben Gott unterwegs ist. Auch vielleicht die Entbehrungen, die Abtötungen und so weiter, auch da kann man viel üben auf einer Wallfahrt, um aber schließlich ans Ziel zu kommen. Ganz wichtig, eine Wallfahrt ist ja nie ziellos, sondern irgendwann kommt man dann an. Also das sollte in unserem Leben ja auch vorkommen. Und das Glück, das man dann empfindet, wenn man nach einer anstrengenden Wallfahrt in Marizell einmarschiert, das kann man nur jedem wünschen, ist natürlich ein Bild für unser ganzes Leben. Auch, dass man Wallfahrten im Anliegen unternimmt, dass man wirklich ein Zeichen setzt, ich nehme jetzt Mühe auf mich, weil ich weiß, der liebe Gott erhört mein Anliegen und ich möchte ihm zeigen, dass es mir ernst ist. Deswegen gehe ich jetzt zu Fuß nach Marizell oder was auch immer. Ja? Auch das etwas besonders Schönes, ein Zeichen des Glaubens. Wir sehen also, das Gebet ist wirklich die Grundlage unseres Glaubens. Also wenn ich sage, ich möchte als Christ leben, aber das Gebet lasse ich weg, das kann nicht funktionieren. Das ist völlig absurd, dieser Gedanke. Deswegen sollte das Gebet immer auch der Ausgangspunkt für alles sein. Wenn man etwas plant, sollte man mit dem Gebet beginnen und nicht umgekehrt. Vielleicht kann die Gedanken, die ich da gesagt habe, für den einen oder anderen auch ein Anlass sein, sich ein bisschen über das eigene Gebetsleben Gedanken zu machen, praktisch zu überprüfen, Wie schaut es denn aus? Könnte ich da was nachjustieren oder etwas einführen oder sonst etwas? Würde mich sehr freuen, wenn das wäre, dass man sich vielleicht sogar etwas Neues angewöhnt, was man sich noch nicht angewöhnt hat. Wie bei allen geistlichen Dingen darf ich aber nur den Ratschlag geben, nur nicht übertreiben. Ja? Also jemand, der in die Katechese geht und sagt, ah, das Gebet ist wichtig, also ab heute bete ich 4 Stunden jeden Tag, ja, das wird nicht gut gehen. Und wenn man es schafft, wird es auch nicht gut gehen. So wächst man nicht im geistigen Leben, sondern Schritt für Schritt in aller Behutsamkeit und aller Geduld. Aber es ist halt schön, wenn man Fortschritte machen will und wenn man schon sieht, wie es weitergehen kann. Wenn man sieht, wie Heilige schon gebetet haben. Wenn man sich ein Beispiel nimmt, vielleicht an Menschen, die schon weiter sind im Gebetsleben oder im geistigen Leben, dass man sagt, ah, in die Richtung könnte es gehen, dass man nicht stehen bleibt, sondern dass man immer schaut, wie könnten sie noch etwas weiterentwickeln. Thank you.